Vielen Dank, dass ihr uns mit in den Lobpreis genommen habt. Ich genieße das die letzten Wochen extrem. Ich genieße es immer, aber letzte Wochen, hat mich einfach mitgenommen und hat mich wirklich in die Gegenwart Gottes geführt. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie wertvoll diese Sonntage sind, wo ich vor meinem Gott stehen darf. Ich möchte zu Beginn beten. Ich denke, da habt ihr nichts dagegen. Jesus, mir ist es so wichtig, heute Morgen zu bekennen, ohne dich können wir nichts tun. Jesus, ohne dass du unseren Mund aufmachst, kann keine Weisheit rauskommen. Und Jesus, ohne dass du unsere Ohren, unsere Herzen aufmachst, können wir nichts hören, wir können nichts verstehen und kann auch unser Herz nicht bewegt werden. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass Jesus, du durch deinen Heiligen Geist mit uns ganz besondere Gemeinschaft hast, dass wir wie die Maria zu Jesu Füßen sitzen dürfen heute Morgen. Und Jesus, dass wir von dir hören. Und Jesus, in aller Demut möchte ich mich als dein Werkzeug heute Morgen auch wieder zur Verfügung stellen, Jesus, dass du zu uns Worte sprechen kannst, die nur von dir kommen können. Amen. Ja, ihr seid vielleicht überrascht, schon wieder ich. Ja, Glaube und Charakter. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht hier irgendwo. Ich habe heute auch ein Thema mitgebracht, was das Ganze so ein bisschen einrahmen soll. Und ich möchte vielleicht auch mit diesem Tag, den wir heute feiern, anfangen. Wisst heute vielleicht für ein besonderer Tag, Ostern steht vor der Tür und der Sonntag vor Ostersonntag ist immer der Palmsonntag, der Palmsonntag. Und mir ist das vorher wieder so eingefallen, Palmsonntag passt auch zum Thema heute, weil mich hat das als Kind, mir macht es heute auch noch betroffen, aber es ist immer so eine Geschichte mit einer gewissen Tragik. Also Jesus zieht nach Jerusalem ein und alle sind völlig aus dem Häuschen. Alle stehen entlang der Straße rechts und links und manche werfen ihre Kleider hin, dass Jesus mit dem Esel da durchreiten kann. Und alle wedeln sie mit ihren Palmzweigen und sind so begeistert. Und man hat so das Gefühl, jetzt die Leute haben es kapiert, wer Jesus ist, was Jesus von ihnen will. Und jetzt gibt es einen Durchbruch nach dem anderen. Jesus ist der König, wird als solcher proklamiert. Und was aber eine Woche später passiert, ist so ganz krass anders. Und ich habe mich immer gefragt, was ist passiert? Was ist denn schiefgegangen in der Woche? Und natürlich hat es irgendwie mit, das musste ja alles so kommen, das gehört ja zu Ostern dazu und dass Jesus gekreuzigt werden musste. Und trotzdem denke ich, Es ist mit den Leuten, ist doch irgendwas passiert in dieser Woche. Oder es ist vielleicht etwas nicht passiert. Und ich habe mich ja lang mit dem Thema Charakter und so beschäftigt, habe mir überlegt, was ist denn wichtig, was für Charaktereigenschaften sind wichtig im Leben. Wir haben uns vor 2 Wochen überlegt, was ist ein Charakter eigentlich, wie prägt Charakter mein Leben. Letzte Woche ging es um die Bestimmung, was für eine Bestimmung hat mein Charakter, wohin soll sich mein Charakter entwickeln? Wir haben gesagt und gesehen, das hat was mit dem echten Menschsein zu tun, das hat was mit dem Vorbild Jesu zu tun und damit zu tun, dass ich im Reich Gottes Zeuge bin. Und heute möchte ich mir ein Thema anschauen, was mir einfach wichtig geworden ist und wo ich aber auch glaube, das habe ich in ganz vielen Stellen meines Lebens nicht verstanden und das hat auch in der Gesellschaft nicht mehr den Stellenwert, den es vielleicht haben sollte. Und vielleicht kriegen wir die erste Folie, dann habt ihr schon die 2 Begriffe, um die es heute geht. Reflexion und Verantwortung. Also intellektueller konnte ich das irgendwie auch nicht ausdrücken, das hört sich wunderbar an, oder? Also Reflexion und Verantwortung. Und die Bilder oben drüber, das eine ist ein Spiegel, ein römischer Spiegel, die Römer hatten Spiegel, waren Metallscheiben, die schön poliert waren, und ein Schlüssel, auch ein römischer Schlüssel. Und Reflexion und Verantwortung. Das sind wieder 2 so illustre Begriffe, wo wir uns fragen, naja, was hat es jetzt mit Charakter zu tun? Aber ich glaube, dass mit diesen 2 Begriffen, dass da auch der Schlüssel eigentlich drin liegt, von dem, wenn wir uns charakterliche Veränderungsprozesse anschauen. Ich habe unter anderem Bücher auch gelesen zu der Predigt und ein Buch, ein nicht-christliches Buch, trotzdem sehr empfehlenswert, von einem, ich glaube, er ist Psychologe. Das Buch heißt Psychologie der Werte. Das ist ein Mann, der heißt Frei, Dieter Frei. Der hatte zu allen möglichen Werten hat er sich Gedanken gemacht und sehr zu meiner Freude kam da auch was zum Thema Verantwortung und auch was zum Thema Reflexion. Deshalb habe ich das uns auch aus diesem Buch ein bisschen mitgebracht. Ich finde es immer wichtig, wenn man was aus dem Buch nimmt, dann ist es auch nur fair, wenn man das auch kurz darstellt, dass es nicht nur die eigenen Gedanken sind. Und am Anfang versucht er immer eine Definition. Er bringt immer so die Frage, um was geht es denn eigentlich? Und jetzt auch am Anfang, was ist denn eigentlich Verantwortung? Was ist Verantwortung? Und es gibt einen Philosoph, der heißt Jonas mit Nachname, der 2004 hat er Folgendes zum Thema Verantwortung geschrieben. Verantwortung bedeutet, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit dem Bestand echten Lebens auf der Erde. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit dem Bestand echten Lebens auf der Erde. Und ich habe mir das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und habe gedacht, ja, ich verstehe, was er meint, aber ich bin nicht einverstanden. Weil was er eigentlich sagt, heißt ja, Verantwortung bedeutet, ich lebe so, dass niemand anders behindert wird. Ja, also jeder darf seins machen und die Wirkungen meines Handelns sollen sich so vertragen. Aber ich lasse dich, ja, du lässt mich und wir lassen die Natur auch so ein bisschen, ja, also wir lassen uns alle ein bisschen in Ruhe und dann handeln wir verantwortlich. Und ich habe mir echt überlegt, ist es das, was die Bibel zum Thema Verantwortung sagt? Geht einander nicht auf den Keks? Wo beginnt und wo endet denn eigentlich meine Verantwortung? Und ich habe für mich so eine kleine eigene Definition oder so ein kleines eigenes Statement und ich behaupte, dass wir überall dort Verantwortung haben, wo uns Dinge anvertraut sind. Dass überall dort, wo mir von Gott in meinem Leben Dinge anvertraut sind, dass ich da Verantwortung habe. Und das ist ganz schön viel. Das ist ein ganz schön breites Feld von Verantwortung. Das ist Verantwortung für mich selbst. Ich habe mich nicht selber geschaffen, ich habe mich geschenkt bekommen von Gott. Mein Leben ist ein Geschenk. Ich habe Verantwortung für mich und mein Leben, für meinen Körper, meine Gesundheit, meine Zukunft. Ich habe ein Stück weit auch Verantwortung für meinen Erfolg. Wenn ich nichts tue in der Schule, dann habe ich auch da Konsequenzen zu tragen. Ich habe Verantwortung für meine Mitarbeiter im Betrieb, für meine Familie, meine Ehe, meine Beziehungen, meine Kinder. Ich habe Verantwortung für diese Predigt. Ich habe Verantwortung für das, was ich sage, was ich nicht sage, was ich tue, was ich nicht tue. Wir haben Verantwortung für diese Gemeinde, für unsere Hauskreise. Wir haben Verantwortung für unsere Freunde, für unsere Nachbarschaft, für die Gesellschaft, in der wir leben. Wir haben Verantwortung für Deutschland. Wir haben eine historische Verantwortung, eine Verantwortung für die Welt, für die Umwelt, für die Tiere, für die Schöpfung, für unseren Konsum, für das, was wir essen, was wir töten und für das, was wir anhaben. Ich habe einfach mal ein bisschen was in den Topf gepackt. Ihr merkt, das ist jetzt nicht abschließend. Aber ich will uns einfach mal klar machen, was es eigentlich heißt, Verantwortung zu haben und wie weit es aufgestellt ist. Und wer hat Verantwortung? Wer hat Verantwortung? Das ist jeder Einzelne von uns hat ein Feld von Verantwortung. Wir haben als Gruppe haben wir Verantwortung, als Gesellschaft, als Organisationen, als Betriebe haben wir Verantwortung, als CZW, habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir eine gemeinsame Verantwortung für das, was Gott uns anvertraut hat als Gemeinde. Wem gegenüber habe ich diese Verantwortung? Ich habe sie mir gegenüber, ich habe sie meinem Umfeld gegenüber und ich habe sie Gott gegenüber. Und wofür habe ich Verantwortung? Für mein eigenes Tun habe ich auch Verantwortung für fremdes Tun, für Tun aktiv, für Unterlassen, vielleicht manchmal noch viel krasser. Verantwortung für das, was ich nicht tue, für das, was ich denke, was ich fühle. Ich habe Verantwortung für Dinge, die sich entwickeln. Es ist überhaupt auch etwas, was ich glaube, in der Bibel lesen zu können. Wir haben von Anfang an eine Riesenverantwortung für Wachstum, dass unser Leben Frucht hervorbringt, wie auch immer das aussieht, dass unser Leben von Wachstum geprägt ist und dass sich Dinge zum Positiven verändern. Da ist jetzt auch ein kleiner Bogen geschlagen zu dem ganz am Anfang, für unseren Charakter. Wir haben Verantwortung für unseren Charakter und dass es sich zum Guten entwickelt. Und dass dieses Bild, was unser Leben schreibt, besser wird. Verantwortung hat auch Bedingungen. Vielleicht, was hilft, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung wahrzunehmen? In dem Buch von Dieter Frey ist von Vorbildern die Rede. Wir brauchen für Verantwortung brauchen wir Vorbilder. Wir brauchen jemanden, der uns da vielleicht schon einen Schritt voraus ist. Wir brauchen aber auch ein Bild von dem, wie die Welt sein könnte. Wir brauchen eine Idee von einem schöpferischen Idealzustand, damit wir sehen, wo unsere Verantwortung auch hinführen soll. Wir brauchen ein sicheres soziales Umfeld für Verantwortung. Das ist mir ganz klar geworden. Für Verantwortung brauche ich auch den gesellschaftlichen Rahmen. Wenn ich selber ums Überleben kämpfe, dann fällt es mir vielleicht schwer, Verantwortung für meine Gesellschaft noch mit zu übernehmen. Vielleicht habe ich erstmal Verantwortung für mich, für mein eigenes Überleben, für meine Familie. Aber je besser es uns geht, und da schaue ich uns alle heute Morgen an, desto größer ist auch diese Verantwortung, die wir als Menschen in der Welt haben. Verantwortung braucht Möglichkeiten, Verantwortung wahrzunehmen. Was auch hilft bei Verantwortung ist, wenn wir nicht nur jeder einzelne Verantwortung wahrnehmen, sondern wenn wir ein Wir-Gefühl haben, wir als Gesellschaft, wir als Gemeinde, wir als Familie, wir nehmen gemeinsam Verantwortung wahr und schauen, dass sich Dinge entwickeln. Und was auch hilft, wenn Verantwortungsträger klar benannt sind, wenn wir uns absprechen, ist es deine Verantwortung, ist es meine Verantwortung, wenn wir in der Kommunikation Verantwortungszuständigkeiten schaffen und Verantwortungsdiffusion, auch ein wunderbares Wort, vermeiden. Wer ist hier zuständig? Pascal, hast du die nächste Folie? Ich wollte immer mal eine Folie mitbringen, auf der eine Katze abgebildet ist. Eine Kätzchenfolie. Das ist ein bisschen ein wüstes Bild. Seht es bitte mit einem Augenzwinkern. Ich bin ein großer Katzenfreund. Ja. Diese Folie läuft unter dem Motto Not my job. Ja. Es ist irgendwie, hat hier jemand die Fahrbahnmarkierung erneuert. Da lag diese Katze und hat gesagt, das ist nicht meine Arbeit, nicht meine Verantwortung, dass die Katze da wegkommt. Aber das Ergebnis ist ziemlich erbärmlich. Ja. Und so soll es ja bei uns im Leben nicht sein, dass wir Dinge, wo wir Verantwortung haben oder vielleicht jemand anders Verantwortung hat, dass wir Dinge links, du kannst übrigens die Folie wieder wegmachen, genau, danke. Nicht so arg abgelenkt seid und euer Herz nicht so sehr berührt ist von dieser armen Katze. Die ist bestimmt eines natürlichen Todes gestorben an der Straße. Wer weiß es, ja. Spaß beiseite. Was ich damit sagen will, ist, Verantwortung ist was uns alle angeht. Und es kann nicht sein, dass ich einen Missstand entdecke und es nicht tue, weil ich so sage, es ist nicht mein Job. Es ist unser aller Job, ja, was hier passiert. Was für mich zur Verantwortung dazugehört, ist dieses andere illustre Wort, die Reflexion. Man könnte auch sagen, das Nachdenken. Ich glaube, die Dinge gehören untrennbar zusammen. Weil wenn ich nicht reflektiere, wenn ich nicht innehalte und Dinge auch bewerte, dann kann ich auch keine Verantwortung übernehmen. Reflektieren. Was kann ich denn alles reflektieren? Ich kann über mich reflektieren. Ich sollte über mich reflektieren. Über mein Leben, mein Umfeld, wo ich herkomme, meine Vergangenheit, was ich schon erlebt habe, meine Zukunft, wo ich hin möchte. Wir hatten das auch wieder ganz am Anfang, dieses Bild von Geschichte, wo Gott Geschichte mit uns schreibt. Ich muss über meine Geschichte nachdenken, weil ich dort richtig viel entdecken kann, weil ich sehen kann, welche Erfahrungen mein Leben geprägt haben, welchen Weg ich aber auch mit Gott gegangen bin. Und ich muss sagen, wenn eins mein Glaubensleben stärkt, dann das, wenn ich meine Geschichte mit Gott anschaue und wie ich sehe, wo er wie gewirkt hat und wo ich heute bin und wo ich herkomme und wie wunderbar sich da manches verändert hat. Und wie funktioniert Reflexion? Was brauchst du dazu? Vor 2 Sonntagen habe ich das auch kurz angerissen. Wir müssen dort anfangen, wo es weh tut. Wir müssen eine Bestandsaufnahme zulassen, wo wir auch negatives Erfahren erspüren, benennen und uns dem stellen. Und dann brauche ich eine Situation von Analyse. Ich muss mir die Dinge anschauen, ich muss sie reflektieren, ich muss drüber nachdenken und vielleicht das mit jemand anders zusammen machen, damit ich zu einem Ergebnis komme, damit ich eine Synthese machen kann und sagen kann, was kann sich denn verändern? Was soll sich verändern? Wie können Dinge besser werden? Und vielleicht merkt ihr an der Stelle auch, dass unsere Gesellschaft das eigentlich nicht mehr immer so macht, außer es ist wirklich notwendig. Dieses, ich denke kritisch über mich selber nach, kritisch über das, was ich getan habe, wo ich Fehler gemacht habe, da werde ich kritisch mir selber gegenüber, das findet oftmals nicht mehr statt. Und ich glaube, das ist eine ganz große Tragik, weil wir stolpern von einem ins andere. Und wenn wir Fehler machen, dann sagen wir, naja, das ist mein Individualismus, das ist meine persönliche Freiheit. Ja, da bin ich auch wieder in der Definition vom Anfang. Ich gehe dir nicht auf den Keks, du gehst mir nicht auf den Keks, ich mache Fehler, aber du machst ja auch Fehler. Und da lassen wir uns alle auch so ein bisschen alleine in dieser, wie ich behaupte, falsch verstandenen Freiheit. Was ich eigentlich brauche oder bräuchte, wäre, dass ich ein gutes Selbstbewusstsein, eine gute Selbsterkenntnis habe. Dass ich mir genau darüber im Klaren bin, wer ich bin als Mensch, wer Jesus ist, wer ich in Jesus bin. Dass ich lerne, mein Leben anzuschauen, zu beschreiben, Dinge zu benennen. Dass ich kritisch bin, dass ich zulasse, dass mir jemand den Spiegel vorhält. Und dass ich gemeinsam mit jemand, vielleicht auch gemeinsam jemand, die Dinge besprechen kann und bewerten kann. Dass ich Schritte gehen kann und diese Schritte dann auch wieder bewerte. Sie hat das jetzt den Erfolg gebracht. Beispiel Ehe. Wir haben da ein Riesenthema. Wir haben eine Idee, wie wir es lösen können. Wir versuchen, Dinge zu verändern. Ändern wir es und bewerten wir es dann auch, ob es besser geworden ist, ob sich Dinge vielleicht gelöst haben. Wie weit ist denn Selbstreflexion überhaupt möglich? Sehr begrenzt. Wie gut können wir uns denn selber kennen? Wir brauchen ein Gegenüber. Und ich habe ein Schlagwort, vielleicht erkennt ihr das wieder. Es waren zwei Männer im Gespräch. Der eine war sehr betroffen und der andere sagt, du bist der Mann. Kennt ihr die Geschichte? David und Nathan, Bathseba, dieses Riesendesaster, menschlich gesehen, ethisch gesehen, vor Gott gesehen, eine Riesenkatastrophe. Und der David blickt es nicht und er hat den Nathan, der einem König gegenübertreten kann, der eine Geschichte erzählt, der es schafft, dass David richtig betroffen ist. Das Herz von David war richtig betroffen über dieser Ungerechtigkeit, dieser schreienden Ungerechtigkeit. Und dann hat David vielleicht einen Freund, ich weiß nicht, ob die so befreundet waren, aber er hat jedenfalls einen Gegenüber, der hinstehen kann und sagen, und du bist das Problem. Du bist der, der gerade dein Herz berührt. Du bist derjenige, über den gerade ein Zorn entbrannt. Da wurde Jahwe zornig über Salomo, seinen Sohn, weil sich dessen Herz von ihm abgewandt hat. Zweimal war er ihm erschienen, also Jahwe, und hatte ihm verboten, anderen Göttern zu folgen. Doch Salomo hatte nicht darauf gehört. Es gibt auch andere Situationen von Königen im Alten Testament. Und was bei Salomo auffällt, ist, dass er keinen Nathan hat. Er hat kein Gegenüber. Das große Thema bei Salomo ist ja Weisheit. Also Salomo wird berufen. Und das ist ganz interessant, ich glaube, am Anfang seiner Berufung betet er zu Gott oder er sagt, ich bin wie ein Knabe. Salomo macht sich ganz klein und sagt, wie soll ich dieses riesige Volk regieren? Ja, weil ich brauche Weisheit. Und was macht Gott? Was macht Gott mit Salomo, der sich so demütigt? Er gibt ihm Weisheit in einem Maße, wie es heute noch legendär ist und wie uns viele gute Geschichten über Salomo beschrieben werden. Und das Problem bei dem Ganzen ist aber, und das finde ich richtig tragisch, Jahwe, Gott, hat Salomo so viel gegeben, so viel Weisheit gegeben, dass er ihm auch sehr viel Verantwortung gegeben hat. Das Verantwortungsfeld war riesig. Und er konnte das lange ausfüllen, solange er mit Gott gegangen ist. Und er ist Gott begegnet. Und dann zum Schluss heißt es, Jahwe wurde zornig über Salomo, weil dessen Herz sich von ihm abgewandt hatte. Zweimal war er ihm erschienen. Salomo ist Gott begegnet. Er hat Weisheit bekommen. Er hatte Gottes Begegnungen und er handelt nicht entsprechend. Und das ist das, was wo das Problem ist beim Salomo. Ich habe so das Gefühl gehabt, das ist doch auch die große Frage in unserem Leben. Wir strecken uns jeden Sonntag oder hoffentlich noch viel öfter nach Gott aus, dass wir sagen, ja, wir wollen deine Weisheit, wir wollen deine Sicht der Dinge. Dein Horizont soll mein Horizont sein. So wie dein Herz tickt, soll auch mein Herz schlagen. Ja, wir wollen Gott begegnen. Und manchmal passiert es und Gott spricht. Und was machen wir dann damit? Ganz oft bleibt es doch einfach nur bei dem guten Gefühl, dass wir sagen können, Mensch, mir ist Gott begegnet. Ja. Oder ich habe Weisheit vom Herrn. Ja, so wie Salomo auch ging. Der ist schon ein ganzes Stück ist er weit gekommen, aber er war im entscheidenden Punkt, wo es wichtig gewesen wäre. Da konnte er Jahwe nicht mehr folgen. Da hat er sich von Gott abgewandt, obwohl er die Verantwortung dazu hatte, eben anders zu handeln. Ich habe mir noch Gedanken gemacht zum Thema Reflexion und Verantwortung. In welchen Bereichen meines Lebens spielt das eine Rolle? Und ich will ganz kurz noch darauf eingehen, ich habe Verantwortung mir selber gegenüber. Habe ich am Anfang auch schon gesagt, wer bin ich? Wie sieht es mit meinem Charakter aus? Welche Geschichte schreibt mein Charakter? Was tut mir eigentlich gut? Und wo habe ich Unfrieden im Herzen? Handle ich entsprechend? Letzten Sonntag ist ein lieber Bruder zu mir hergekommen und hat in Bezug auf meine Predigt vom letzten Sonntag noch gesagt, ja, und das finde ich ganz wichtig, wir entwickeln uns ja nicht zu christlichen Zombies. Ja? Dadurch, dass wir Jesus nachfolgen und Jesus ähnlicher werden, werden wir nicht zu Jesus, wir werden ähnlicher. Aber jeder von uns entwickelt sich ja gemäß dem, wie er geschaffen ist und wie sein Charakter auch aussieht. Und man sieht es gerade bei Paulus zum Beispiel ja so wunderbar. Oder auch bei Petrus. Männer, die aus einem ganz anderen Charakter herauskommen, mit denen Gott einen Weg geht und die diese Charaktereigenschaften eigentlich ja nicht verlieren, ja, aber die verwandelt werden in Jesus und wo dieser Charakter edel wird und eine edle und schöne Geschichte schreibt. Kenne ich da meinen Selbstwert? Weiß ich eigentlich, wer mein Charakter ist? Kenne ich auch meine Berufung? Weiß ich, wohin sich mein Charakter entwickeln soll? Und jetzt dürfen wir nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Das ist gerade auch so ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft, Narzissmus. Hauptsache ich. Ja, Hauptsache ich komme gut voran im Straßenverkehr. Hauptsache ich kann mich in der Firma durchsetzen. Hauptsache ich kann mich verwirklichen. Und ich habe da ein gutes Statement dazu, was uns da heilen darf. Und das ist einfach die Überlegung, dass es nicht um uns geht. Ja. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns hier als Gemeinde alle schön wohlfühlen. Es geht schon irgendwie um die Gemeinde, aber die Gemeinde ist kein Selbstzweck. Wir sind kein frommer Club, wir sind Zeugen, wir sind Licht. Und so ist es auch mit uns persönlich. Das Ziel meiner Charakterentwicklung ist nicht, dass ich immer besser werde. Das ist so ein altgriechischer Gedanke. Ja? Die alten Griechen hatten sich auch schon Gedanken über den Charakter gemacht. Aber das Ziel war immer einen edleren Charakter zu bekommen, damit man gut dasteht in der Gesellschaft. Ja? Und das ist nicht das Ziel von christlicher Charakterbildung, sondern christliche Charakterbildung sagt, du bist Zeuge. Ja? Und als Zeuge darfst du Jesus widerspiegeln und dahin darfst du dich entwickeln. Ich habe Verantwortung gegenüber meiner Gesellschaft, meinen Mitmenschen, gegenüber meiner Gesellschaft, meiner Familie. Ich habe als Christ Verantwortung für meine Gesellschaft. Wie sieht denn das aus bei dir oder bei mir, also vor allem bei mir? Wie wirke ich denn in meine Gesellschaft ein? Dürfen Christen politisch tätig sein? Müssen sie politisch aktiv sein? Müssen Christen gehört werden in der Gesellschaft? Müssen Christen eine gute Meinung haben über die Dinge, die die Gesellschaft vielleicht beschäftigt? Wir müssen schauen, dass wir unser geistliches Leben auch ein bisschen entprivatisieren. Ja, dass wir nach außen offen sind. Ja, dass wir kommunizieren, was wir für richtig empfinden. Ja, dass wir gehört werden. Andererseits, dass auch Leute in uns reinsprechen dürfen. Dass wir auch transparent sind gegenüber denen, die vielleicht an uns auch Anstoß nehmen. Oder die sagen, du hier musst vielleicht auch nochmal nachjustieren. Ein letzter Punkt zu dem, was ich glaube, was das Problem ist. Dinge, die uns daran hindern, dass wir reflektieren und dass wir Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass wir ein Problem mit Stolz haben, dass unsere Gesellschaft sich zu einer stolzen Gesellschaft entwickelt hat und dass es etwas ist, was nicht nur salonfähig ist, sondern dass Stolz so eine übertrieben gute Meinung von mir selber, das ist was ist, was unsere Gesellschaft eigentlich eher fördert. Ich glaube auch, dass Angst Veränderung behindert. Ich hab da eine kleine Geschichte dazu und ich würde euch gerne noch erzählen. Ich hab ja eine Ausbildung als Jurist und da gehört auch dazu, dass man Sitzungsdienst für die Staatsanwaltschaft heißt das, ja. Das heißt, man geht einmal die Woche nach Stuttgart in die Neckarstraße, Neckartor, da ist die Staatsanwaltschaft, bekommt eine Tasche mit Akten und hat dann einen Termin irgendwo im Amtsgericht, also in Bad Cannstatt oder in Waiblingen, und bereitet die Akten dann vor und sitzt sich dann mit so einem schwarzen Umhang in die Sitzung rein und verbringt dann den Tag mit dem Richter und die Angeklagten, die kommen dann so rein. Ich hatte zwei Erlebnisse, die mir dieses Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen, was mir da einfach hängen geblieben ist. Und zwar, ich hatte eine angeschuldigte junge Dame, die eine Schlägerei hat in der Disco in Fellbach. Also ihr seht, das sind ganz harmlose Dinge. Und die hat gesagt, ich war's nicht. Ich meine, es waren andere Leute dabei, die haben gesagt, sie war's. Sie hat gesagt, nein, ich war's nicht. Ja, wieso waren sie es denn nicht? Jana sagt sie, ich dachte damals, ich wäre schwanger. Außerdem hatte ich Alkohol getrunken und dann hat sie noch so ein paar so Storys erzählt. Und es war einfach Hanebücher und es war völlig klar, dass sie das war. Und ich habe immer gedacht, Mensch Mädle, so schlimm ist doch nicht. Jeder macht doch mal einen Fehler. Steh doch einfach hin und sag, ich war's, ich habe Dummheit gemacht, es tut mir leid. Und Herr Richter, die Tagessätze, die sie mir aufbrummen, völlig in Ordnung. Hat sie nicht gemacht. Die hat da ganz verbissen, sie war es nicht. Und ich habe aber auch das Gegenteil erlebt. Ich war in Waiblingen und bin nochmal auf die Herrentoilette gegangen, weil man sitzt da relativ lang. Und dann sehe ich einen jungen Mann an diesem Spiegel stehen, am Waschbecken, der sich Piercings rausmacht. Ja. Und das war nicht nur ein Ohrpiercing, sondern das waren Piercings. Er hatte überall Piercings und er hat die sich alle rausgemacht. Und ich dachte, das ist ja spannend. Ich habe dann meine Hände gewaschen, habe ihn gegrüßt und bin dann raus. Und dann habe ich ihn nachher wieder gesehen. Er war angeschuldigt, wahrscheinlich, ich glaube, Erschleichen von Leistungen, also es ging um Schwarzfahren. Und er hat gesagt, ja, ich habe eine schwere Zeit hinter mir. Ich habe Drogen genommen. Ich bin schwarz gefahren, ich gebe es zu, war dumm. Dann haben wir ihn gefragt, wie sind Sie denn, das ist immer so der Klassiker, ja, wie sind Sie denn jetzt heute hier in die Sitzung gekommen? Ja, ich bin, und er hat gesagt, ich bin S-Bahn gefahren und dann ist immer die nächste Frage, haben Sie auch eine Karte gelöst? Und er hat gesagt, ja, habe ich gemacht und er hatte die wirklich dann auch dabei. Und das hat mich bewegt, weil da war jemand, der hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich stehe dafür gerade. Und das hat mich bewegt. Und dann habe ich, man hält dann immer ein Schlussplädoyer zu jedem Fall. Und ich habe dann gesagt, also Frau Vorsitzende, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen unpassend, aber vorher auf der Toilette habe ich den jungen Mann getroffen und ich habe einfach gesehen, wie er seine Piercings rausnimmt. Und ich habe gesagt, das hat mich bewegt, weil hier ist jemand, der alles gibt, um einen guten Eindruck auch zu machen. Ja, es ging ihm ja darum, das Gericht zu ehren, dadurch, dass er seine Piercings rausmacht. Und das hat mich bewegt. Und dann haben wir das Verfahren eingestellt. Der Mann ist unbehelligt rausgegangen und hat keine Strafe bekommen. Und wie ist unsere Haltung gegenüber dem, wenn wir auch Gott gegenübertreten? Wir haben eine Verantwortung gegenüber Gott. Wir haben unser ganzes Leben, unser ganzes Lebenssetting, ja, haben wir von Gott geschenkt bekommen. Und wie gehen wir damit um? Stellen wir uns, wenn wir Fehler machen, auch hin und sagen, ich war's nicht, der andere hat auch Schuld, der andere wäre zuständig gewesen, dass die Katze wegkommt, ich kann nichts dafür. Oder sagen wir, ja Papa, ich hab einen Fehler gemacht, bitte hilf mir. Ich möchte alles tun, damit es wieder in Ordnung kommt. Ja? Wie ist unsere Haltung da dabei? Ich möchte zum Schluss noch einen Psalm lesen, einen Psalm Davids. David ist ja auch so eine ganz illustre Figur. im Alten Testament. Und wenn du nach Lieblingsfiguren in der Bibel fragst, wird ganz, ganz oft David genannt. Und ich verstehe das total, ich würde es auch so sagen. Und die große Frage ist ja immer, was unterscheidet David von seinem Sohn oder von seinem Vorgänger Saul? Wo ist da der Unterschied? Ich meine, das waren alles gesalbte Könige, aber von David wird gesagt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Warum? Was ist der Unterschied? Hat er weniger Mist gebaut? Ja, eher nicht, ja. Wenn man sich die Sünden von David mal anschaut, es ist schrecklich, was der für Unheil angerichtet hat. Er hat gemordet, Ehe gebrochen. Ich meine, die Bathseba hat niemand gefragt, ob sie möchte. Steht nirgends drin und sie wollte auch, ja. Die ist da vergewaltigt worden, die hatte keine Wahl. Ihr Mann ist ermordet worden, das ist furchtbar. Und was macht es, dass es nachher heißt, ein Mann nach Gottes Herzen? Und ich glaube, das ist das Herz von David. Das Herz von David, das erkennt, das bewegt ist, wenn Nathan kommt und sagt, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Das bewegt ist. Und das auch dann noch bewegt ist, als er versteht, dass es um ihn geht. Die Reaktion von ihm ist nämlich, er wirft sich auf den Boden und bedeckt sein Haupt mit Staub. Ja, das ist das Herz von David, das da an dieser Stelle durchkommt. Und das wünsche ich uns allen, dass das unser Herz wird, wenn es darum geht, Fehler zu machen, wenn es darum geht, dass wir an unserem Charakter schleifen, wenn es um unser Miteinander geht, dass wir reflektierend bleiben, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir das in dieser riesigen Spannweite von Güte Gottes machen. Ich möchte diesen Psalm noch lesen, Psalm 139. Ich habe das als Folie, das ist ziemlich klein, ihr müsst da nicht mitlesen, könnt es euch einfach anhören. Dem Chorleiter, ein Psalm von David: Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Noch ehe das Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört, Jahwe. Von allen Seiten umschließt du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Das ist zu wunderbar, dass ich es begreife, zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Lege ich mich zu den Toten, da bist du auch. Nehme ich Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am Ende des Meeres, auch dort wirst du mich führen und deine Hand wird mich fassen. Sage ich, Finsternis soll nach mir schnappen, das Licht um mich werde Nacht. Auch Finsternis ist nicht finster vor dir. Die Nacht leuchtet bei dir wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. Gewiss, du hast mein Innerstes gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Als ich im Verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war, und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Wie kostbar, Gott, sind mir deine Gedanken, wie unermesslich ist ihre Fülle. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Würdest du, Gott, doch den Gottlosen töten? Ja, ihr Blutmenschen, macht euch fort. Sie reden nur mit Hinterlist von dir. Deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Sollte ich sie nicht hassen, die dich hassen, Jahwe, und verabscheuen, die gegen dich aufstehen? Ich hasse sie mit äußerstem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich führt und leite mich auf dem ewigen Weg. Das wünsche ich uns, dass wir immer mehr über unser Leben nachdenken können, dass wir Menschen um uns haben, die da auch einen Lebensweg mit uns gehen, dass wir Zweierschaft leben, Freundschaft leben, dass in unseren Ehen, dass da ein Klima ist von Korrektur und von Leben teilen und dass wir in all dem erkennen, mit wie viel Zuneigung und wie viel Gnade unser Gott über uns denkt. Und dass jeder Fehler in dieser enormen Gnade Gottes geborgen ist. Und das beste Bild ist eben, Gott ist zu uns der Vater. Und wenn wir für unsere Verfehlungen, für uns, so das, was in unserem Leben nicht läuft, wenn wir da gerade stehen, ja, welcher Vater wäre da nicht gnädig? Und dann wünsche ich uns, dass wir mit unserem Schöpfer auf einem Lebensweg, auf einer Lebensreise unterwegs sind. Und dass wir erfahren, wie unsere Lebensgeschichte immer spannender, reicher und schöner wird. Und dass wir unseren Teil dazu beitragen können, dass Jesus sichtbar wird in dieser Welt. Dass wir dazu auch unsere Verantwortung und unseren Teil beitragen. Ich möchte noch beten mit uns zum Abschluss. Jesus, ich stehe wieder da, wo wir am Anfang waren, und ich sage, Jesus, ohne dich können wir nichts tun. Kein Verständnis von deiner Herrlichkeit, von deinem Plan für uns. Kein Verständnis von irgendwelchen tieferen Zusammenhängen, Jesus. Nichts ist uns möglich, wenn du es nicht schenkst. Und auch nichts, Jesus, dass unser Leben verändert wird, dass unser Charakter verändert wird, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir über unser Leben reflektieren, Jesus. Dazu brauchen wir dich, brauchen wir deinen Heiligen Geist, brauchen wir deinen Blick auf uns und brauchen wir deinen Schöpfungsgedanken über uns. Und Jesus, das möchte ich jetzt wirklich uns, so möchte ich uns segnen, Jesus, mit dem, was David auch beten kann, Jesus, dass du unser Herz erforschst, unser Herz prüfst und unsere Gedanken erkennst und dass wir in dem auch wunderbar geborgen sind, dass nichts vor dir verborgen ist. Jesus, und wir wollen dir auch unsere Lebenswege hinlegen, dort, wo unser Charakter unser Leben prägt, dort, wo unsere Lebensgeschichte vielleicht krumm läuft, Jesus, wir wollen es dir hinlegen und wir wollen sagen, korrigier du das und leite uns auf den ewigen Weg, der zu dir hinführt. Amen.